Vielleicht erinnerst du dich noch an die letzte Predigt, die ich aus Samuel gehalten habe. Und wenn nicht, möchte ich das hier kurz zusammenfassen. Die Situation der Philister, der Israeliten, ist aussichtslos, also hilflos. Am Ende von Kapitel 13, 1. Samuel 13, kannst du das sehen. Die Philister sind beim Pass von Mikmas angekommen. Und das Einzige, was den Israeliten von den Philistern trennt, ist genau dieser Pass. Und hier beginnt unsere Geschichte. Ich habe ins Handout probiert, ein Bild reinzumachen, dass ihr das euch besser vorstellen könnt, denn wir wollen heute gemeinsam die Geschichte zusammen erleben und als stille Beobachter mitverfolgen, was damals sich ereignet hat. Es sind circa 1050 Jahre vor Christus, was sich da abspielt. Und ihr seht auf dem Handout Mikmas, zumindest ein roter Punkt, und Geba und dort am unteren Fuße des Berges, dort befindet sich das Volk Israel. Das heißt, wir haben einen Berg dazwischen, dann kommt der Pass, dieses ganz Grüne, und bei Mikmas ist ja dann, sind ja die Philister. Es ist früher Morgen. Und wir möchten gemeinsam mal näher zu den Männern Israels gehen. Dort ist ein Stein, lasst uns hinter diesem Stein verstecken. Und ich hoffe, ihr wollt genauso wie ich mal einen Blick auf das Feld, auf das Lager der Israeliten riskieren. Und wenn ihr auf dieses Lager blickt, dann seht ihr dort verschiedene Männer. Gruppen von Männern, die zusammensitzen, sich unterhalten. Manche Männer stehen, manche schlafen noch oder ruhen sich aus. Es ist eine große Anzahl, die man so auf den ersten Blick gar nicht zählen kann. Und zwischen den Männern sehen wir auf einmal Jonathan laufen. Ja, da ist Jonathan. Und hinter Jonathan, dort sehen wir einen Mann. Wir erkennen, dass er anders ist als die anderen. Es ist der Priester. Wir sehen es an seiner Gewand, an seiner Kleidung. Und wir schauen genauer hin. Und ich hoffe, ihr seht es aus, es ist Ahias, der Hohepriester. Und wir fragen uns, was macht er hier? Was macht der Hohepriester hier? Ahias ist der Neffe von Ichabod. Ichabod ist der Sohn von Phinehas. Und vielleicht erinnert ihr euch, Phinehas und sein Bruder waren die Söhne Elis. Wir haben es heute in der Bibelstunde gehört. Die Söhne Elis, die im Krieg gegen die Philister gestorben sind. Weil Gott sie nämlich wegen ihrer Untreue gerichtet hat. Und genau in dieser Schlacht, als Phinehas und seinem Bruder gestorben ist, da hat doch das Volk die Bundeslade mitgenommen. Ja, ja, sie wollten den Glücksbringer haben. Und wisst ihr noch, was passiert ist? Ich hoffe, ihr erinnert euch. Die Philister haben Israel geschlagen und die Philister haben die Bundeslade mitgenommen. Und so kam Ichabod auf die Welt, sein Vater umgebracht. Seine Mutter stirbt nach der Geburt, aber sie schafft es noch, ihm einen Namen zu geben, Ichabod. Und die Bedeutung des Wortes heißt, keine Herrlichkeit oder die Herrlichkeit ist weg. Und hier haben wir Ahias, der Neffe von Ichabod. Also eigentlich ein verworfener Priester, eine verworfene Priesterlinie. Und der läuft hier rum. Doch schaut mal zum Granatbaum. Ihr seht, unter dem Schatten dieses Baumes, dort sitzt ein Mann. Und neben dem Mann, dort liegt eine Waffe. Oh, das muss Saul sein. Ja, es ist Saul. Es gibt nämlich nur noch Jonathan, der eine Waffe hat, und Saul. Alle anderen Waffen sind weg. Und so erkennen wir diesen Mann an der Waffe, die neben ihm liegt. Duckt euch! Jonathan kommt zu uns rüber. Denn vor diesem Stein sitzt nämlich sein Waffenträger. Lass uns mal hören, was er sagt. Hast du gehört, was er gesagt hat? Er will mit seinem Waffenträger zum Vorposten der Philister rübergehen und seinem Vater nichts davon sagen. Oh, oh, sie machen sich schon auf den Weg. Keiner bekommt's mit. Sie gehen ganz leise und verlassen die Gruppe. Schnell, schnell, wir müssen mitkommen. Wir wollen nämlich miterleben, was Jonathan mit seinem Waffenträger vorhat. Denn das, was sie jetzt tun, ist eigentlich eine Mission Impossible. Und das ist der erste Punkt, den uns der Autor hier gibt, in unserem Predigtext. Ab Vers 4 bis Vers 33, Mission Impossible. Für einige unter uns kommt dieser Begriff oder diese zwei Wörter sehr bekannt vor. Ich meine, wenn man Mission Impossible hört, Dann denken wahrscheinlich einige von uns an die Filme mit Tom Cruise. Und alle, die sie kennen, da geht es darum, es gibt eine Mission, die dieser Tom Cruise mit seinem Team machen muss oder auch ohne Team. Und diese Mission ist eigentlich unmöglich. Er kann es nicht schaffen. Aber irgendwie schaffen sie es immer. Und zwar in letzter Sekunde. Natürlich ist es so gemacht, dass die Filme die Spannung so hoch wie möglich halten, dass wir ja nicht daran denken, irgendwie einen Film auszumachen und zu sagen, er ist langweilig. Mich hat es auf jeden Fall immer bis zum Ende gepackt. Doch die Geschichte, an der wir heute beteiligt sind, die wir heute miterleben, an der du heute beteiligt bist oder zuhörst, da geht es nicht nur um die Spannung hochzuhalten. Es geht darum, wir haben eine wahre Geschichte vor uns, kein Hollywood. Es geht um die Wahrheit, die uns Gott in seinem Wort gibt. Es ist nämlich das Wort Gottes, das wir vor uns haben. Und vielleicht bist du jetzt da und denkst, ja, der Paul, der übertreibt jetzt ein bisschen. Er will die Predigt spannend machen. Natürlich will ich die Predigt spannend machen, dass die Kinder auch fleißig mithören und alle anderen auch nicht einschlafen und nicht andere Gedanken, natürlich wie beim Film. Aber ich sage nichts anderes als die Wahrheit, was wir vor uns haben. Es ist das Wort Gottes. Und das, was er vorhat, ist eine Mission Impossible, also eine Mission, die unmöglich ist. Wenn du ganz genau hinblickst, dann siehst du Jonathan mit seinem Waffenträger, wie er langsam zu diesem Pass, den Berg hochklettert und rübergeht und eben probiert, zu dem Vorposten der Philister rüberzugehen. Und hast du gewusst, dass die eine Felszacke einen interessanten Namen hat, genauso wie die andere, die gegenüber ist? Und diese Namen, die sind nicht einfach so da, damit die Felszacke besonders heißt, weil niemand würde einer Felszacke einen Namen geben. Natürlich dem Mount Everest, dem geben wir einen Namen, aber er ist keine Felszacke. Und so war es, damals, wenn etwas mit Namen benannt worden ist, was eine Bedeutung hat, meistens auch der Gegenstand oder die Person auch dementsprechend den Namen. Und so bedeutet, die eine Zacke wird genannt Bozet. Und wie gesagt, vieles hat ihren Namen vom Aussehen her und Bozet bedeutet glitschig. Und ich hoffe, du siehst, wie dieser Zacken vor deinen Augen, weit hinten, wo Jonathan ist, eigentlich ganz glatt ist. Da gibt es keine Haltemöglichkeiten, irgendwie zu klettern. Eine glatte, glitschige Wand oder rutschige Wand. Und auf der anderen Seite, da sehen wir die Felszacke Sene. Und sie bedeutet dornig. Und auch hier erkennbar, warum sie den Namen hat. Wir sehen Dornensträucher an dieser Zacke, die wachsen, wo sie wollen. Selbst von unserer Position sehen wir diese starken und großen Dornen. Denkst du, jemand würde sich trauen, über diese zwei Felszacken von der einen auf die andere zu gehen? Die eine, die glitschig ist, wo er keinen Halt hat, und die andere, wo nur Dornen sind, wo er eigentlich gar nicht durchlaufen kann oder klettern kann. Ich denke, selbst ein erfahrener Kletterer würde sich sowas nicht trauen. Oder würde sich sowas wahrscheinlich 10-mal überlegen, bevor er sowas macht. Naja, und selbst wenn Jonathan jetzt diese Zacken sieht und wenn er da drüber klettert, ich meine, das ist das eine. Weißt du denn nicht, wie viele Philister auf ihn warten? Ja, er hat vor einigen Tagen einen Wachposten der Philister in Geba geschlagen. Auch diesen Punkt könnt ihr im Handout sehen. Aber da waren es nur wenige Männer. Meistens sind zwei Personen ein Wachposten. Doch was ist seitdem passiert? Ein ganzes Kapitel 13 dazwischen sozusagen. Ein ganzes Kapitel haben die Philister über 36.000 Mann. Krieger, die darauf warten, gegen Israel zu kämpfen. Hat er das vergessen? Ich meine, er kann doch nicht vergessen haben, dass die 3000 Volk, das am Anfang mit Saul war, 1000 bei ihm und 2000 bei seinem Vater, alle mal weggerannt sind, sich versteckt haben, den Saul gemacht haben und nur 600 übrig geblieben sind und diese 600 bei Saul jetzt neben dem Granatbaum sitzen. Ich denke, in einer solchen hilflosen Situationen, wie sich das Volk Israel und Saul befunden hat, hat Jonathan das bestimmt nicht vergessen. Sie hatten doch nicht mal Waffen, um zu kämpfen, nur er und sein Vater. Sie hatten doch nicht mal Schmiede, selbst wenn sie ein Messer für das Brotschneiden scharf machen wollten, dann mussten sie zu den Philistern gehen und dafür auch noch Geld bezahlen. Das sehen wir in Kapitel 13 im 1. Samuel-Buch. Nein, nein, Jonathan hat eine solche hilflose Lage nicht vergessen. Auch wir Menschen kommen in hilflose Situationen. Erst vor kurzem, vor 5 Tagen, verstarb plötzlich und unerwartet Nick, der 20-jährige Sohn von Tim und Eileen Schellis. Tim und seine Frau, sie haben 3 Kinder, 2 Mädchen und einen einzigen Sohn. Und Tim Schellis, vielleicht kennt ihn einer als christlicher Blogger. Er schreibt Rezensionen über Bücher, er schreibt über christliche Themen. Er ist ein reformierter Christ, er wohnt in Kanada. Und sein Sohn war gerade am Boys College auf dem Southern Baptist Seminary von Albert Mohler und hat dort gerade studiert. Er spielte gerade mit seiner Schwester und seiner Verlobten ein Spiel und auch andere Freunde waren daran beteiligt. Er brach zusammen und konnte nicht mehr reanimiert werden, er verstarb. Und eine solche Trauer im Leben eines Christen scheint etwas Unüberwindbares zu sein. Man scheint einfach nur noch hilflos zu sein. Es ist etwas passiert, wovon man nicht gerechnet hat. Er war nicht krank, er war nicht wochenlang im Krankenhaus. Es war unerwartet. Und in solchen Situationen, oder Christen haben auch oder begegnen auch solche hilflose Situationen. Natürlich hat Jonathan nicht die gleiche hilflose Lage. Er hat niemanden verloren, aber trotzdem ist er in einer Position, in der er selber nicht rauskommt. Er kann nicht einfach gegen 36.000 Mann, gegen diesen unüberwindbaren Berg der Philister, der vor ihm sich auftürmen kann, wenn sie eine menschliche Pyramide machen, den kann er nicht einfach überwinden. Denn nichts anderes erwartet ihn, wenn er diese Felszacken rüberklettert auf der anderen Seite. Doch hört mal, was er zu seinem Waffenträger sagt. Vers 6. Komm, lass uns zu dem Posten der Unbeschnittenen hinübergehen. Vielleicht wird der Herr durch uns wirken, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. Da antwortete ihm sein Waffenträger, Vers 7, tue alles, was in deinem Herzen ist, geh nur hin. Siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz es will. Da spricht Jonathan, siehe, wir werden zu den Leuten hinübergehen und wollen uns ihnen zeigen. Wenn sie dann zu uns sagen, bleibt stehen, bis wir zu euch kommen, so wollen wir an unserem Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufsteigen. Wenn sie aber sagen, komm zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen. Denn der Herr hat in unsere Hand gegeben und das soll uns als Zeichen dienen. Woher nimmt Jonathan dieses Vertrauen in seiner Hoffnungslosigkeit? Niemand, wirklich niemand, könnte behaupten, dass er sein Vertrauen aus seiner Umgebung hat. Denn er ist nicht in der Überzahl gegenüber den Philistern. Er ist nicht der große Goliath, der den Philistern Angst machen kann. Er hat nichts an sich und bei sich, worauf er vertrauen kann. Er hat natürlich Waffen dabei und seinen Waffenträger. Aber auch daraus kann er nicht sein Vertrauen legen. Jonathan macht klar, woher er sein Vertrauen hat. Sein Vertrauen kommt nicht aus den unmöglichen Umständen, in denen er sich befindet, sondern sein Vertrauen kommt von Gott. Er sagt nichts anderes wie, Gott kann uns beide über zahllose Feinde siegen lassen, denn es gibt kein Hindernis für Gott. Und das ist auch das Thema meiner Predigt. Für Gott gibt es kein Hindernis, er rettet. Jonathan ist der festen Überzeugung, dass es der Wille Gottes ist, sein Volk zu retten. Er nennt nämlich die Philister Unbeschnittene. Und macht klar, dass das Volk, das sich hinter diesem Berg befindet, das ist nicht unter dem Bund Gottes. Wir, das Volk Israel, ist unter dem Bund Gottes. Gott ist auf unserer Seite. Wir haben seine Verheißungen. In 5. Mose 20, Vers 4 lesen wir, denn der Herr, euer Gott, ist es, der mit euch zieht, um für euch mit euren Feinden zu kämpfen, um euch zu retten. Oder eine weitere Verheißung. In 5. Mose 28, Vers 7. 5. Mose 28, Vers 7. Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, geschlagen vor dir dahingeben. Auf einem Weg werden sie gegen dich hinaufziehen und auf 7 Wegen werden sie vor dir fliehen. Und das Wort hat noch viele weitere Verheißungen für das Volk parat. Und Jonathan hatte diese feste Gewissheit, diese feste Überzeugung, dass dieser Bundesgott, dass der Bundesgott Jahwe für sein Volk kämpft. Denn selbst wenn sein Volk untreu ist, so ist Gott treu. Das lesen wir in seinem Wort. Und Gott braucht dazu keine 600 verängstigten Philister und ein paar andere, die sich versteckt haben in irgendwelchen Höhlen, um gegen 36 oder mehr als 36.000 Philister zu kämpfen. Gott benutzte nur Jonathan und seinen Waffenträger. Und John Knox sagte es passend zu dem Punkt. John Knox sagte, ein Mann mit Gott ist immer in der Mehrheit. Ein Mann mit Gott ist immer in der Mehrheit. Ich möchte gar nicht so stark auf den Waffenträger eingehen. Er ist auch hier natürlich ein vorbildhafter Begleiter für Jonathan. Und ich weiß, es gibt Predigten allein über den Waffenträger von Jonathan. Ich möchte nur so viel sagen, was für ein überwältigender Glaubensbruder hier Jonathan an seiner Seite hat, als ein Waffenträger. Er zeigte die gleiche Gewissheit wie Jonathan. Er war der gleichen Überzeugung. Er war mit ihm und er war mit Jonathans Herz. Und ich denke, jeder von uns sollte einen solchen Glaubensbruder haben. Oder jeder von uns sollte so ein Glaubensbruder für andere sein. Einer, der ermutigt, der zur Seite steht, der erbaut. Und zwar immer und in jeder Situation. So viel zum Waffenträger. Doch schaut mal, was Jonathan nun macht. Was macht er denn jetzt mit seinem Waffenträger? Er kommt aus seinem Versteck raus. Er zeigt sich den Wachposten der Philister. Irgendwie hat er die Waffenführung oder die Kriegsführung nicht ganz verstanden. Ich meine, der Überraschungsmoment ist so ein wichtiger Punkt bei einem Krieg. Ich denke, die meisten von uns haben so einen Überraschungsmoment genutzt. Zum Beispiel bei einem Heiratsantrag. Die Männer bereiten alles so gut vor, dass die Frau überrascht ist. Natürlich sagen die Frauen, sie waren nicht überrascht, sie haben es geahnt, es hat sich so viel angedeutet, man war nervöser als sonst oder viele andere Dinge, die man sonst nicht getan hat. Aber man hat es probiert, als Mann. Oder ich als Kind, ich erinnere mich, als ich eine Klassenarbeit zurückbekommen habe und die Note war nicht ganz so gut wie gewünscht, dann kam ich nicht nach der Schule glücklich und habe meine Mutter und meinen Vater die Klassenarbeit gegeben und sie sollen unterschreiben. Weil ich wusste, wenn ich das mache, dann habe ich mir Stunden an Vortrag vorzuhören, warum die so schlecht war. Habe ich mir nicht Mühe gegeben? Habe ich nicht gelernt? Wann habe ich gelernt? Und so war der Überraschungsmoment auf meiner Seite, wenn ich früher morgens nach meinem Feschbar, kurz bevor ich zur Schule ging, noch mit der Jacke und Rucksack auf dem Rücken, die Klassenarbeit rausholen und sage, oh Mann, hier, die Klassenarbeit habe ich vergessen, unterschreibe, ich muss schnell zur Schule. Natürlich sollt ihr das nicht nachmachen, liebe Kinder. Das ist kein gutes Vorbild. Aber wir probieren, die Menschen zu überraschen, bei Geburtstagsfeiern. Selbst beim Nachwuchs wollen wir die Familie überraschen, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Und was ist der Sinn und Zweck einer solchen Überraschung? Ich denke, jeder weiß es. Wir wollen den anderen sprachlos haben. Wir wollen, dass er ein paar Minuten vor uns steht, überwältigt, ja fassungslos ist. Und das ist eigentlich der Punkt, der entscheidend in einem Krieg ist. Minuten. Minuten, die auf unserer Seite sind. Doch Jonathan macht nichts. Er geht einfach vor den Wachposten der Philister mit seinem Waffenträger. Ich denke, ihm ist klar, dass er keine einzige Chance hat gegen 36.000 Philister. Selbst mit einer Überraschung würde er sie nicht schlagen können. Nur Gott allein kann sein Volk retten, das wusste Jonathan. Und er braucht keinen Überraschungsmoment. Gott braucht keinen Überraschungsmoment, denn es gibt kein Hindernis für ihn. Kommt herauf zu uns, so wollen wir euch etwas lehren. Sagt der Wachposten der Philister von dort oben. Und das ist das Zeichen, das Jonathan gemacht hat. Wenn sie genau das sagen, dann weiß er, dass Gott sie in ihre Hand gegeben hat. Und das mit dem Zeichen ist natürlich ein schwieriges Thema. Oder ja, es ist nicht eine Geschichte, die uns als Christen oder wir als Christen lehrt, jetzt auch Zeichen zu fordern von Gott. Nur weil wir es jetzt hier im Alten Testament lesen, daraus können wir nicht die Lehre ziehen. Denn es gibt einen großen Unterschied zwischen Jonathan und seinem Waffenträger, auch wenn wir dort gerade sind und uns jetzt hier. Damals hatten die das Wort Gottes nicht. Sie hatten nicht die Bibel, wie wir es haben. Wir haben das vollständige Wort Gottes, den offenbarten Willen Gottes. Das, was Gott ist, wer wir sind, was er von uns fordert. Damals im Alten Testament hatten sie nicht das Wort Gottes. Und deswegen lesen wir öfters in alten testamentlichen Geschichten eben von solchen Zeichen, die Gott gibt. Und nachdem Jonathan das gehört hat, du kannst es sehen, wie er mit Händen und Füßen auf einmal den Berg hochklettert. Wir können eigentlich gar nicht so schnell nach. Und das ist eigentlich erstaunlich. Er klettert mit seinem Waffenträger so schnell hoch, obwohl menschlich gesehen nichts anderes vor ihm liegt als nur der Tod. Doch als wir oben ankommen, da sehen wir nur noch auf einer riesengroßen Fläche verteilt 20 Philister, die auf dem Boden liegen, besiegt von Jonathan und seinem Waffenträger. Doch das Wichtige ist, der Sieg gehört nicht Jonathan, sondern wir sehen, wie Gott durch die Aktion von Jonathan natürlich ihm Mut geschenkt hat, ein Schrecken den Philistern gegeben hat. Die Philister voller Angst rennen hin und her, wissen nicht, was sie tun sollen. Irgendwelche Menschen sind tot, sie wissen nicht, was sie machen sollen. Und auf einmal fängt noch die Erde an zu beben. Und ein großer Schrecken kommt auf sie. Und wir lesen Vers 15, der Schrecken Gottes entstand unter den Philistern. Und wir sehen Jonathan. Jonathan, der Nachfolger auf dem Thron, der Prinz, ist jetzt schon ein viel besserer König als sein König, als sein Vater, der König Saul. Denn was macht Saul eigentlich die ganze Zeit, während wir hier Jonathan sehen, wie er gegen die Philister gekämpft hat, sie besiegt hat? Wenn wir auf den anderen Berg schauen, dann sehen wir immer noch Saul unter dem Granatbaum. Wir sehen den Wachposten der Israeliten, der gerade was bemerkt, der zu Saul geht und ihm Bescheid gibt, dass sich hier etwas tut. Und nachdem Saul mitbekommen hat, dass irgendwas hier bei uns stattfindet, bei den Philistern, fängt er an zu zählen. Wer fehlt denn? Wer hat denn irgendwas gemacht? Und es kommt raus, Jonathan und sein Waffenträger sind weg. Von diesem ganzen Aufruhr, von diesem Erdbeben, von dem, was er jetzt mitbekommen hat, will natürlich Saul mitspielen. Er will mitmachen bei dem Krieg gegen die Philister. Er will sie schlagen. Und was er macht ist, er fordert den Hohenpriester auf, die Bundeslade zu holen. Die Bundeslade, sie war wieder mitgekommen. Wir wissen, ab Kapitel 7 ist die Bundeslade oder war die Bundeslade bei Kirjat Jearim. Das ist ungefähr 10 Kilometer von dem Punkt, wo sich Saul befindet. Doch sie haben sie herholen lassen und Saul will sie wieder mitnehmen zu den Philistern. Weißt du denn nicht, was das letzte Mal passiert ist, als Israel die Bundeslade mitgenommen hat? Saul wusste, er war ein verworfener König und nun beginnt er religiös zu handeln. Er will zeigen, dass er nicht verworfen ist. Er will zeigen, dass Gott auf seiner Seite ist mit der Bundeslade, die als Bild für Gottes Anwesenheit, für Gottes Herrlichkeit zu dem Volk Gottes ist, will er nun vorangehen. Doch das geht ihm viel zu lange. Er lässt es sein und sagt dem Priester, er soll es sein lassen und geht nun mit seinen Kriegern rüber zu den Philistern. Ein verworfener König, der nicht eingestehen will, dass er nicht nach dem Willen Gottes sucht. Er sucht nicht nach der Vergebung Gottes, weil er gesündigt hat in Kapitel 13. Er sucht einfach nur religiös zu handeln und gut rüberzukommen. Saul kommt an. Wir sehen es, wie er mit seinen Männern kommt. Und wir sehen, wie mit seinen Männern auch andere Männer aus den Löchern der Berge herauskommen. Es waren die, die sich versteckt hatten. Und was wir auch sehen, ist, dass die Philister auf einmal gegen sich kämpfen. Und Hebräer, die übergelaufen worden sind, vorher im Kapitel 13, sind auf einmal auch auf der Seite Israels und kämpfen gegen die Philister. Und das Ergebnis, lesen wir in Vers 23, das Ergebnis von 22 Verse, die wir miterlebt haben, lasst uns in Vers 23 reingehen und lesen. So rettete der Herr an jedem Tag Israel. Und der Kampf wogte bis Ben-Aven hinüber. So rettete der Herr an jedem Tag Israel. Selbst Jonathan, der in heldenhafter Weise und mit dieser vollen Gewissheit, im festen Vertrauen auf Gott, eine Mission Impossible, eine unmögliche Mission durchgeführt hat, macht es mit der Hilfe Gottes. Aber auch dadurch ist er nicht der Gewinner oder der Held, der hervorsticht, der alles Entscheidende hier. Sondern es ist Gott, der den Sieg über die Philister seinem Volk gegeben hat. Das haben wir hier gelesen. Das sagt uns das Wort. Jonathan vertraute auf Gott in seiner hilflosen Lage. Und das können wir als Christen, als Kinder Gottes von ihm lernen. Viele fangen an, in einer hilflosen Situation in Selbstmitleid zu verfallen, in Hilflosigkeit. Sie sind wie paralysiert, sie können nichts mehr tun. Es ist wie ein unüberwindbares Hindernis, eine Trauer, ein Verlust oder sonstige Dinge, die uns erleben. Doch lasst uns nicht vergessen, dass unser Vertrauen nicht in uns liegen sollte, in uns Menschen um uns herum, sondern allein unser Vertrauen in Gott liegt. Und für Gott gibt es kein Hindernis. Das sagt uns Jonathan in Vers 6 und 7. Für Gott gibt es kein Hindernis. Er rettet durch wenige oder durch viele. Gott rettet uns. Und er gebraucht uns in unserer Schwachheit auch andere Menschen zu retten. Doch durch diese ganze Geschichte hindurch stellen wir einen Punkt fest, dass auch Jonathan nicht vollkommen ist, der einen Erlöser braucht. Und das ist der zweite Punkt, den uns der Predigttext heute gibt. Denn wir sehen in Vers 24 bis 52, jeder braucht einen Erlöser. Jeder braucht einen Erlöser. Wie sehen wir Saul oder wie stellt uns die Bibelstelle Saul gegenüber dem heldenhaften und dem Glauben handelnden, vorangehenden Jonathan gegenüber? Wir sehen, dass der Autor von Samuel sehr gerne diese Vergleiche macht. Wir wissen Hanna und Penina, die zwei Frauen im Vergleich. Wir sehen Samuel gegen die Kinder Elis. Wir sehen dann selber auch Samuel im Vergleich zu seinen Söhnen, die untreu sind. Und deswegen fordert das Volk einen König. Und jetzt sehen wir Jonathan heldenhaft in 22 Versen. Und nun kommt Saul im Vergleich dazu ein verworfener König. Was wir von Saul schon wissen oder vielleicht sehen in Kapitel 13, wenn du das letzte Mal nicht dabei warst, dass Saul sein Vertrauen in sich selbst gelegt hat im Vergleich zu Jonathan. Saul hatte falsch gehandelt. Samuel ist nicht gekommen nach 7 Tagen, wie er es versprochen hat. Natürlich ist er am Ende des 7. Tages gekommen, aber für Saul war dieser Tag viel zu lang. Er hat auf sich vertraut. Er hat darauf vertraut, dass wenn er reagiert, wenn er jetzt opfert, die Philister angreifen kann. Er hat sein Vertrauen in sich gelegt, weil das Volk hat ihn verlassen. Er war nur noch mit 600 Mann übrig und er hatte Angst. Saul ist sogar so weit gegangen, dass er geopfert hat, obwohl das eine Aufgabe der Leviten war. Und die Folge seines Handels war eigentlich die Verwerfung seiner Königslinie in Israel. Das hat Samuel ihm gesagt. Das heißt, in Kapitel 13 handelt Saul töricht. Er handelt unüberlegt, er handelt im Vertrauen auf sich. Was macht er hier in unserem Predigttext? Er macht weiter mit seinem törichten Handeln. Vers 14 sagte, verflucht sei der Mann, wir hören es noch aus seinem Mund, verflucht sei der Mann, der Speise ist bis zum Abend, bis ich mich an meinen Feinden gerecht habe. Warum macht Saul diesen törichten Fluch? Er hat doch gar keine Grundlage. Keiner hat gesagt, er soll diesen Fluch machen. In der Bibel lesen wir auch nicht von seinem Fluch, der das Volk davon abhält zu essen. Manche sagen, dass Saul die Gunst Gottes suchen will, durch irgendeinen Fluch oder einen Schwur, ein Versprechen, Gott gefallen möchte. Doch wir sehen das ja nicht. Vielmehr sehen wir, dass Saul eigentlich seine Ehre sucht. Bis er seine Feinde gerecht hat. Im Vergleich zu Jonathan, er sagt in Vers 12, denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Er sagt nicht in meine Hand mit seinem Waffenträger, denn nur er war da. Saul sagt aber, bis man meine Feinde gerecht haben. Saul will gegen seine Feinde den Sieg haben. Er schaut auf sich selbst. Und wir sehen, dass er nicht fähig ist, zu erkennen als Leiter, dass das Volk müde ist. Sie sind müde. Sie können nicht mehr. Und was als nächstes passiert, aus diesem törichten Schwur, dass niemand essen soll, bis die Feinde, es ist eigentlich fast so, als ob die Versuchung vor einem liegt. Sie laufen durch ein Feld, wo wilder Honig überall ist. Der Honig tropft von den Augen. Ihr könnt es sehen, überall rechts und links wilder Honig. Es ist einfach, ein Versprechen zu machen, wenn Dinge weit weg sind. Zum Beispiel in einem Kindercamp. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, da versprechen Kinder, ihren Eltern immer gehorsam zu sein und sie zu ehren. Eltern, die einige Kilometer, 100, 200 weiter weg sind und sie sind eine Woche in dem Kindercamp. Es ist einfach, seine Eltern zu ehren, wenn sie nicht um einen herum sind. Doch seine Eltern zu ehren, ihnen zu gehorchen, wenn sie Tag für Tag, jede Stunde, gerade in so einem Lockdown, mit einem sind und das wochenlang. Und es ist so wie eine Versuchung sozusagen hier, der ganze wilde Honig um uns herum und der Schwur, keiner soll essen und man ist müde. Doch schau mal da drüben, Jonathan läuft da, er nimmt seinen Stock, er probiert ein bisschen Honig. Hä? Hat er nichts vom Schwur mitbekommen? Das stimmt, er war gar nicht da. Er hat nicht gehört, wie Saul gesagt hat, diesen Schwur. Oh, jemand sollte es ihm sagen, er soll nicht weiter essen. Was sagst du, Jonathan? Mein Vater hat das Land ins Unglück gebracht. Seht doch, wie munter meine Augen geworden sind, weil ich ein wenig von diesem Honig zu mir genommen habe. Auch wenn noch das Volk heute ungehindert von der Beute seiner Feinde gegessen hätte, die es gefunden hat, wäre dann die Niederlage Philister nicht noch größer geworden? Saul, seinen törichten Schwur, wohin hat er das Volk gebracht? So weit, dass sie voller Hunger, nachdem sie fertig waren nach ihrer Arbeit, gesündigt haben. Sie haben Tiere geschlachtet und sie haben das Fleisch mit dem Blut gegessen, was sie nicht essen durften. Es war ein Verbot, das Gott seinem Volk gegeben hat. Und so sehen wir Israel, wie es die Tiere schlachtet, wie es das Brot ist, wie es vor Gott sündigt, weil ihr Anführer sie dazu geführt hat mit diesem Schwur. Ich weiß, es ist nicht genau das Gleiche, wie was wir hier sehen, aber ich weiß, wenn man hungrig einkaufen geht, begeht man einige Fehler. Vor kurzem war ich einkaufen und sehe im Laden eine italienische Salami. Stand überhaupt nicht auf meiner Einkaufsliste. Ich musste keine italienische Salami kaufen. Doch als ich gelesen habe, dass da draufsteht, scharfe italienische Salami. Ich sag's euch, ich wollte die Packung noch im Laden aufmachen, die Wurst probieren. Und eigentlich bin ich nicht so der Wursttyp, ich esse es ab und zu. Und so habe ich sie gekauft. Ich komme nach Hause, es gibt Essen und die Salami kommt in den Kühlschrank. Es vergehen ein paar Tage und ich denke nicht mehr an diese Salami. Eines Morgens beim Frühstück, oh, ich habe noch diese Salami, diese scharfe italienische Salami. Und ich packe sie aus und ich esse sie und sie war okay. Ich habe sie noch ein zweites Mal probiert und danach musste sie weg. Ja, man begeht Fehler in schwierigen Situationen, hungrig einzukaufen. Aber Israel begeht hier nicht nur einen Fehler. Wir dürfen das nicht kleinreden, was sie tun. Sie sündigen vor dem heiligen Gott. Und das ist ein schwerwiegender, eine große Sünde, die sie hier begehen. Und nun sehen wir Saul. Saul, der probiert nun den Gefallen Gottes zu suchen oder Gottes Gunst zu suchen. Und er sagt, was tut ihr denn da? Bringt einen Stein hierher, bringt eure Tiere hierher, wir schlachten sie hier und wir lassen Blut abtropfen, so dass ihr es essen könnt. Ihr dürft doch vor Gott nicht sündigen. Und Saul baut einen Altar. Das ist der erste Altar, den Saul baut. Und auch der einzige, von dem wir lesen. Und vielleicht sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir denken, Saul ist doch gar nicht so schlecht. Er hindert das Volk in der Sünde. Er lässt einen Altar bauen, er opfert Gott, um Gunst bei Gott zu suchen. Doch er versucht es mit allen Mitteln, mit allen seinen eigenen Mitteln, Gott zu gefallen. Lasst uns bei Nacht hinaufziehen, den Philistern nach, und sie berauben, bis es heller Morgen wird, und niemand von ihnen übrig lassen. Und das Volk antwortet, wir hören es, tu alles, was gut ist in deinen Augen. Aber der Priester sprach, lass uns hier Gott nahen. Es gibt keine Nachtruhe, die Saul uns hier geben will. Er will weitergehen, wir sind doch alle müde. Ich meine, selbst wir vom Zuschauen von dieser langen Geschichte sind müde. Das Volk ist doch zum Teil, einige wollen sich ausruhen, haben keine Kraft. Doch Saul will weitergehen, er will seine Feinde schlagen. Ja, okay, tu alles, was in deinem Herzen ist. Geh hin. Doch hier handelt nun der Priester und er packt Saul bei seiner Religiosität, bei seinem Selbstversuch, Gott zu gefallen. Er sagt, lass uns hier Gott nahen, Lass uns doch Gott fragen, was er davon hält. Ja, und Saul will natürlich nicht offenlegen, dass er ein verworfener König ist, dass er eigentlich ohne Gottes Willen handelt, dass er Gottes Willen gar nicht kennt. Saul will natürlich seine Feinde angreifen, doch er will nicht zeigen, dass es nur um ihn geht. Ja, ja, klar, wir können hier Gott fragen. Ja, ja, komm, wir fragen Gott, was wir tun sollen. Doch Gott antwortet uns nicht oder Gott antwortet ihm nicht. Und an dem Punkt kommt Saul und sagt, okay, irgendjemand hat gesündigt. Irgendjemand anders, nur er nicht. Anstatt sich selber zu prüfen und festzustellen, dass er eigentlich nicht in der Gunst Gottes wandelt, dass er probiert, aus seinen eigenen Mitteln Gott zu gefallen, ist es viel einfacher, Sünde bei anderen zu suchen und zu erkennen, dass der andere falsch gehandelt hat. Er ist eigentlich so stark überzeugt, es liegt nicht an uns, nein, nein, oder an mir. Es liegt ja nicht mehr an Jonathan. Er ist ja heldenhaft vorangegangen. Er hat Philister besiegt. Nein, nein, selbst wenn das Los uns trifft, ja dann selbst würde ich Jonathan opfern oder ihn umbringen. Er sagt, Vers 39, lest mit mir, denn so wahr der Herr lebt, der Israels gerettet hat, wenn sie auch an meinem Sohn Jonathan wäre, so soll er gewisslich sterben. Und da antwortete ihm niemand vom ganzen Volk. Und wir sehen, wie das Los Saul trifft. Und jedem ist klar, was gleich passiert. Ich meine, wir haben es miterlebt, wir wissen, woran es liegt. Das Volk weiß es wahrscheinlich auch, es hat sich rumgesprochen, dass Jonathan es gemacht hat, weil niemand sagt was zu Saul. Und so wirft der Priester nochmal das Los und es offenbart Jonathan. Kannst du dir die Spannung förmlich vorstellen, die in der Luft liegt? Jonathan, der im Vertrauen auf Gott handelte und zu den Philistern gegangen ist? Was hast du getan, Jonathan? Ich habe nur ein wenig Honig gekostet mit der Spitze des Stabes, den ich in meiner Hand hatte. Und siehe, ich soll sterben? Ja, Sauls törichter Schwur wegen seiner eigenen Ehre hat als Folge, dass Jonathan, sein Sohn, sterben muss. Und in der Antwort von Saul sehen wir, dass er auch hier unfähig ist, richtig zu entscheiden und das richtige Urteil zu fällen. Denn er ist so begierig auf sein Recht. Er will es Recht haben. Er will es nach Gottes Gunst tun. Er will die Gottes Gunst erlangen, dass er sogar beschlossen hat, nochmal einen Schwur aufzusetzen, der dritte. Und er sagt, Vers 44, Gott, tu mir dies und das. Jonathan, du musst gewisslich sterben. Wir sehen nicht, wie Jonathan sich großartig verteidigt. Wir sehen nicht, wie Jonathan um sein Leben bettelt, weil er nichts Schlimmes getan hat. Für ein bisschen Honig sein Leben zu verlieren, das macht keinen Sinn. Aber auch das bringt Jonathan nicht als Argument. Er hatte noch niemanden geschadet mit diesem Honig. Ja, ganz im Gegenteil. Er war eigentlich ein Held. Er ist vorangegangen, im Glauben, hat 20 Philister besiegt. Und dazu noch, er hatte noch nicht mal den Schwur gehört. Doch er bringt keine Ausrede. Wir sehen, Jonathan ist bereit zu sterben. Und wir sehen auch hier einen kleinen Schatten, den Jonathan hier uns gibt, in Bezug auf Jesus Christus. Es ist nur ein kleiner Schatten, denn so wie Jonathan von Anfang an diese feste Gewissheit hatte, diese Überzeugung, dass es Gottes Wille ist, sein Volk zu retten, dass Gott ihm hilft, die Philister zu besiegen, so ging auch Jesus mit dieser festen Gewissheit oder ja mit diesem klaren Willen Gottes bis zum Tod am Kreuz und hat mit seiner Auferstehung den Tod überwunden. Und auch er hatte keine Einwände gegen seinen Tod. Doch vielleicht erinnerst du dich, was der zweite Punkt ist, den uns der Autor hier gibt. Jeder Mensch braucht einen Erlöser. Denn selbst Jonathan, der uns hier als Vorbild im Glauben gezeigt wird, selbst er braucht einen Erlöser. Das Volk ist nicht mehr bereit, Saul blind zu vertrauen, ihm zu gehorchen und nach seinem Willen zu tun. Sollte Jonathan sterben, der Israel diese große Rettung verschafft hat? Vers 45. Das sei ferne, so wahr der Herr lebt, es soll kein Haar von seinem Haupt auf die Erde fallen. Denn er hat an diesem Tag mit Gott gewirkt. So erlöste das Volk den Jonathan, dass er nicht sterben musste. Und durch das Handeln vom Volk wird klar, dass sie nicht mehr Saul vertrauten. Und dass Saul in seinen Zweifeln zurückgelassen wurde, dass seine Beziehung zu Gott nicht stimmte. Er hatte nicht mehr dieses Vertrauen und die Fähigkeit zu regieren vom Volk. Er hatte nur noch äußerlich Dinge eingehalten, Rituale, paar Dinge richtig gemacht, wie geopfert, den Stein hergeholt. Doch er hatte nicht mehr nach dem Willen des Herrn gelebt. Er hat sich nicht dem Gott Israels unterworfen. Er hatte nicht sein Leben auf Gott vertraut. Und Israel hat gesehen, dass Gott gewirkt hat und Jonathan gebraucht hat. Er hat nach dem Willen Gottes gehandelt und ihn Rettung verschafft. Jonathan war das Werkzeug Gottes hier. Doch selbst der heldenhafte Jonathan braucht einen Erlöser, um sich vom Schwur Sauls loszukaufen. Und das hebräische Wort, das uns der Autor gibt, für Erlöste, dass das Volk ihn erlöste, kann auch mit Freikaufen übersetzt werden. Jonathan musste freigekauft werden von diesem Schwur. Wir als Menschen sind nicht unbedingt unter einem törichten Schwur von Menschen. Ich denke, jeder von uns würde genau überlegen, bevor er ein Versprechen gibt. Aber generell sind wir nicht unter einem Schwur von Menschen. Doch wir als Geschöpfe sind unter dem Gesetz unseres Schöpfers. Das Wort Gottes sagt uns, dass jeder, dass du und ich, jeder Mensch unter dem Gesetz Gottes ist. Und von Natur aus sind wir Menschen, die nicht das Gesetz einhalten. Oder die Menschen, die von Natur aus sind nicht die, die das Gesetz Gottes einhalten. Ja, ganz im Gegenteil, wir sind gesetzlos, sagt uns das Wort, die Bibel. Sie sind Gesetzesbrecher und leben in der Rebellion gegen den Heiligen und den gerechten Gott. Und so wie bei den menschlichen Gesetzen, wenn wir was verbrochen haben und wir dann verurteilt werden, so ist es auch bei Gott. Am Tag des Gerichts, und es wird ein Tag kommen, wird Gott den Menschen richten. Und selbst wenn du heldenhaft und vorbildlich gelebt hast, von dir aus deiner eigenen Kraft heraus, so bist du von dir aus niemals in der Lage, das Gesetz Gottes vollkommen zu erfüllen. Du kannst niemals durch dein eigenes Verhalten Gottes Gunst erhalten, so wie Saul es probiert hat. Doch wie Jonathan hier ausgelöst wurde, hat Gott vor Grundlegung der Welt in seiner heiligen Dreieinigkeit beschlossen, seinen Sohn zu senden, damit er ein vollkommenes Leben hier lebt und für alle, die an ihm glauben, zu sterben und dadurch sie von ihren Sünden freizukaufen, zu erlösen. Im Glauben an das Werk Jesu Christi am Kreuz, dass er für deine Sünden gestorben ist, das rechnet dir Gott in seiner Gnade als vollkommenes Mittel zu, als vollkommene Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Jesu Christi. Und dadurch sind wir als Kinder Gottes erlöst und frei vor dem heiligen und gerechten Gott, freigekauft von der Sünde und nicht mehr Kinder des Zorns, sondern Kinder Gottes. Ist das nicht eine frohe Botschaft? Das ist das Evangelium, von dem wir in der Bibel lesen. Und so braucht jeder von uns, jeder Mensch, einen Erlöser. Denn niemals sind wir in der Lage, mit unserer eigenen Gerechtigkeit vor Gott zu bestehen. Und daran werden wir heute im Gedächtnis mal erinnert, dass wir haben. Das Werk am Kreuz, das Werk von Jesu Christi, sein Tod und seine Auferstehung, und er, der nun zur Rechten Gottes für uns eintritt. Am Ende unseres Predigttextes sehen wir, wie das Leben von Saul zusammengefasst wird. Und wir sehen ganz am Ende, dass Saul eigentlich zu einem König geworden ist, wie die Menschen ihn haben wollten oder wie die anderen Könige. Er hat genommen. Wenn er Krieger gesehen hat, die gut war, hat er genommen. Doch was zeigt uns Gott als König, als wahrer König? Er hat gegeben, und zwar sein kostbares, seinen eigenen Sohn. Und ich fordere dich auf, wenn du noch kein Kind Gottes bist, dann tue Buße und glaube an das Werk Jesu Christi. Amen.